Da ist Radio Riesbach auf 93,0 MHz. Ihr Quartierradio. Liebe Hörerinnen und Hörer, guten Sonntag miteinander. Herzlich willkommen zu einem Spaziergang mit Radio Riesbach auf 93,0 MHz. Am Mikrofon für die nächsten ungefähr 60 Minuten Lise Menil
und Nicole Köpfer.
Technik betreut heute, zum letzten Mal leider, der Olivier Bron. Es ist wieder einmal soweit, wir nehmen Sie mit auf einen Spaziergang durchs Quartier. Heute besuchen wir die kleinste Strasse, die kürzeste Gasse. Es ist Drehergasse, ganz nah beim Kreuzplatz. Sie erfahren, was ein Dreher macht. Sie hören das Interview mit einer Anwohnerin, die an der Drehergasse aufgewachsen ist. Und Nicole Köpfer hat im Archiv gestöbert, aus welchen Gründen die Stadt Zürich 1893 hat 11 Gemeinden eingliedern. Ich freue mich ganz besonders, dass Nicole Köpfer heute hier am Mikrofon ist. Sie ist neu in der Redaktion von Radio Riesbach. Hingegen dürfte Ihr Name unseren Mitgliedern nicht ganz neu sein. Wer aufmerksam Mitgliederzeitung liest, ist schon auf Beiträge von Nicole gestossen, und zwar über ihre Arbeit an der Uni Zürich zum Thema Kinder- und Jugendsendungen der Zürcher Lokalradios. In dieser Arbeit ist übrigens Radio Riesbach gar nicht schlecht weggekommen. So, und jetzt ist es Zeit für die neuesten Nachrichten aus dem Riesbach.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das Radio Riesbach präsentiert Ihnen das Riesbacher Quartierjournal, zusammengestellt von Stefan Schmid.
Ich lese Ihnen ein Bulletin vom Sonntag, am 21. Mai. Im Amtshaus 4 kann man gegenwärtig sehen, wie der Innenhof von der kommenden Tramdepot-Überbauung Tiefenbrunnen dann einmal aussehen soll. Das Hochbauamt von der Stadt Zürich hat nämlich unter 4 Künstlerinnen und Künstlern einen engeren Projektwettbewerb durchgeführt, um zu einem Gesamtkonzept zu kommen. Die Jury hat mit Mehrheitsbeschluss den Entwurf von der Andrea Wolfensberger und der Sibylle Holdener, beide aus Zürich, zur Wiederbearbeitung empfohlen. Hören Sie da einen persönlichen Kommentar von unserem Redaktionskollegen Stefan Schmid, der die Ausstellung besucht hat.
Wenn die Wohnüberbauung Tiefenbrunnen auf dem heutigen Areal vom Tramdepot dann einmal fertig ist, braucht es natürlich einen Innenhof, der auch ein bisschen gestaltet ist. Man kann darum nur begrüßen, dass das Hochbauamt einen engeren Projektwettbewerb ausgeschrieben hat für die künstlerische und gartenarchitektonische Gestaltung des Hofes in der Wohnüberbauung Tiefenbrunnen Zürich-Wiesbach, wie es im Titel so schön heisst. Jetzt kann man die eingereichten Entwürfe, die prämierten Entwürfe, im 4. Geschoss vom Amtshaus 4 anschauen. Und ich muss leider sagen, es sind keine grossen Würfe. Was sich die Künstlerinnen und Künstler da einfallen lassen haben, mag ja ihrer Arbeitsmappe dienen, ob es aber auch wirklich die Lebensqualität der Bewohner in der zukünftigen Wohnüberbauung Tiefenbrunnen dient, das steht auf einem anderen Blatt. Man spürt im Bericht der Jury, dass sie sich auch schwer da hat mit den eingereichten Entwürfen. Da ist einmal einer, der irgendwie das Ganze mit einer gigantischen Opern-Theater-Inszenierung verwechselt. Im Boden ihnen noch grosse Tramschienen einlegt, die sollen als frühere Wesen von den Gebäuden erinnern und auf der anderen Seite die Luft durch Kreuzerlad, durch eine ganze Serie von Tramdrahtkabel, dann irgendwo neben der grosse begehbare Kugel aufbaut, als wäre das dort ein Phänomen. Und das Ganze dann so antut, wie wenn das nur vielleicht für ein Jahr zu bestehen hätte, eine Ausstellung wäre und dann wieder wegkäme. Ich weiss nicht, was der Künstler sich vorstellt, dass die Leute, die dann einmal dort wohnen sollen, anfangen, wenn sie das quasi jahrelang immer vor dem Gesicht haben und jahrelang immer damit leben müssen. Auch ein anderer Entwurf, auch er ist nicht mit dem ersten Preis beglückt worden, zum Glück kann man sagen, geht davon aus, dass man den Raum, die Fläche sollte ein bisschen möblieren und die Dame tut das mit verschiedenen, formal ganz ansprechenden Aluminiumstücken, die aber eher doch ein bisschen an eine altertümliche Lohengrin-Inszenierung erinnern. Also etwas, wo man könnte sagen, ist funktional und auch Spieltrieb von Kind entgegenkommend. Man sollte ja immerhin auch daran denken, dass auf so einem Platz vielleicht einmal zwei Leute sich zu einem Federballspiel treffen oder sonst irgendetwas Kleines anfangen oder einfach nur ganz gemütlich draussen sitzen. Darum kann ich mich auch nicht mit dem Entwurf der beiden Erstprämierten anfreunden, die auf dieser Fläche zwei Heckenzonen anbringen, hinter der einen Hecke. Das Ganze gleicht übrigens ein bisschen wie an einem Irrgarten, den man vielleicht in England in irgendeinem Schloss gesehen hat und wo man nicht genau weiss, was dann dahinter ist. Also hinter einer Hecke, einem Eingang dazu, ist ein bisschen Sand angebracht. Sinnigerweise ist das gerade dann vor dem Kindergarten, aber der Eingang ist so angelegt, dass die Kindergärtnerin garantiert nicht kann sehen vom Innenteil aus, was auf dem Sandhaufen dann einmal passiert. Und am anderen Ende von dieser Fläche ist eine grössere Heckenzone angebracht und dort dahinter liegt eine Wasserfläche. Dazwischen hat es so viele Schrägflächen, auch die erinnern ein bisschen an eine moderne Theaterinszenierung am Schauspielhaus, wo auch man kaum mehr sich auf geraden Flächen bewegen kann, sondern alles muss ein bisschen geneigt sein. Und die Jury ist, glaube ich, auch da ein bisschen in sich gegangen und schreibt, der etwas zu grosse Anteil an Hartfläche im grossen Hof könnte klimatisch Probleme ergeben. Natürlich gibt es Problem, denn wenn einmal die Sonne da drauf knallt, wird das ganz schön in die Häuser innen reflektieren. Zu der Hecke sagt sie, die beiden von Hecken eingefassten Plätze sind funktional und formal klar definiert. Das ist ja gerade das Einzige, was man positiv zu dem kann sagen. Nicht befriedigen kann ihr Bezug zum Längsweg und fragwürdig ist die Höhe der Hecke des großen Platzes. Am Schluss sagt dann die Jury, der Entwurf überzeugt durch die präzise Bezugnahme zur Architektur, was immer das heißen mag, durch die Schlichtheit des Bodenreliefs und durch seine Eigenständigkeit. Der gedankliche Inhalt sichert dem Entwurf Entwicklungsmöglichkeiten. Entwicklungsmöglichkeiten. Ich glaube, das ist ein gutes Stichwort. Man sollte ganz einfach bei dem Innenhof mit dem Gestalten nochmal ganz neu anfangen. Soweit mein rein persönlicher Kommentar. Ich gebe zurück ins Nachrichtenstudio.
Die Ausstellung findet man im obersten Stock an der Lindenhofstrasse 19. Vom 7:30 am Morgen bis zum Abend um 5:30. Kann man schauen und das noch bis am nächsten Freitag, am 26. Mai.
Das Abfuhrwesen von der Stadt Zürich führt morgen und übermorgen in unserem Sendegebiet eine spezielle Sammlung von Sonderabfällen durch. Dazu gehören alte Photochemikalien und Medikamente, kaputte Fiebermesser, Pflanzenschutzmittel oder unbekannte Stoffe, die man nicht einfach in den Schützstein leeren sollte. Das Hotting ist die Sammlung morgen, am Montag, in der Merkur-Anlage an der Merkurstrasse. Und im Riesbach am Dienstag, 23. Mai, vor der Varo an der Höschgasse. An beiden Tagen ist die Öffnungszeit jeweils vom 8:30 bis um 12 Uhr am Morgen.
Die Nationalbank hat in der letzten Woche ihre Pläne für die Zukunft vom Hotel Bellerive gegenüber der UTOG-Badanstalt bekannt gegeben. Bekanntlich hat die Nationalbank die Liegenschaft im Jahr 1986 geworben. Neben Büro und Wohnungen will man jetzt offenbar im Parterre ein öffentliches Restaurant einrichten. Bis Anfangs 1991 wird sich allerdings am heutigen Hotelbetrieb noch nichts ändern. Solange soll das Bellerive im bisherigen Rahmen weiterlaufen.
Heute ist der sogenannte Tag der Schweizer Schifffahrt. Es gibt Nostalgiedampferfahrten vom Bürkliplatz aus, die eine Stunde dauern. Heute Nachmittag wird um 13:30, um 3 und um 16:30 vom Bürkliplatz aus gestartet, zum Preis von nur 4 Franken. Außerdem werden auf allen Schiffskursen von heute nur halbe Preise verlangt.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören das Quartierjournal von Radio Riesbach auf 93,0 MHz. In unserem Sendegebiet lebt das Theatergeschehen vor den Sommermonaten noch mal so richtig auf. In Miller Studio kann man vom Montag bis Mittwoch das Cabaret Akademixer aus Leipzig sehen. Sie haben ihr Programm «Wir stehen uns noch bevor» nach Zürich mitgebracht. Die Eintrittspreise in Miller Studio liegen für diese Produktion zwischen 17 und 27 Franken.
Im Tramdepot Teufelbrunnen wird auf Premiere vom nächsten Freitag geprobt. Die Diplomklasse der Schauspielakademie zeigt als letzte Produktion in diesem alten Gebäude eine Szenencollage unter dem Titel «Die Geisterbahn».
Eine Freilichtaufführung von «Elektra» vom Hugo von Hoffmannsthal steht im Rondell von der Kantonsschule Riesbach bevor. Die Premiere ist am Donnerstagabend am 9 Uhr bei freiem Eintritt. Die Inszenierung von der Ruth Willi wird von Schülerinnen und Schülern von der Kante Riesbach bestritten. Am Freitag und Samstag von der nächsten Woche wird dann weitergespielt und dann nochmal vom 7. bis 9. Juni. Die Spielfläche findet man zwischen dem Gemeinschaftszentrum Riesbach und der Kante Riesbach. Weil man draussen spielen will, ist man natürlich wetterabhängig. Im Zweifelfall gibt Telefon 181. Telefonnummer 181 gibt von der 7. an Auskunft, ob gespielt wird oder nicht. Die Premiere also am Donnerstag, am 25. Mai, am 9.
Lieder und Arien aus der Klassik und Romantik kann man morgen am Nachmittag am Seniorentreff Riesbach hören. Esther Wartenweiler singt und begleitet wird sie am Klavier. Um 14:30 fängt der Anlass an der Dufourstrasse 146 an.
Die Genossenschaft Eckladen von der Kreuzstrasse lädt für den Dienstag zu ihrer öffentlichen GV 89 ein. Und zwar auf die 8. ins Gemeinschaftszentrum an der Seefeldstrasse 93.
In der Galerie Art und Presse sind Cartoons von Adriano Crivelli zu sehen. Am Dienstag, Mittwoch und Freitag kann man vom 5. bis zum 7. an der Hammerstrasse 7 schauen. Und am Samstag vom 3. bis zum 6. Und das noch bis zum 10. Juni. Unter dem Titel «Venezuela – Naturpoetische Abstraktion» zeigt Sebastian Burkhardt verschiedene Arbeiten in der Galerie Commercio an der Mühlebachstrasse 2. Dort ist am nächsten Dienstag Vernissage, vom 6. bis zum 8. Der Künstler ist 1950 in Bern geboren und verbringt jedes Jahr einige Monate in Südamerika.
Dann noch zwei weitere Meldungen, die in letzter Minute im Sekretariat eingetroffen sind. Das eine ist eine Meldung von der Buchhandlung Hirslanden. Am Montag, also morgen, 22. Mai, abends um 8 Uhr, liest der Schriftsteller Jörg Steiner aus seinem neuesten Buch «Fremdes Land». Und das in der Buchhandlung Hirslanden, Forchstrasse 166, abends um 8 Uhr, am Montag, 22. Mai. Die zweite Meldung ist wieder eine Ausstellungsmeldung. Der Leo Leupi zeigt in der Galerie Arteba am Zeltweg 27 Ölbilder, Gouachen, Collagen und Zeichnungen. Die Ausstellung fängt an am 26. Mai und dauert bis am 8. Juli. Die Galerie ist jeweils am Dienstag und am Freitag vom 14:30 am Nachmittag bis um 18:30 offen und am Samstag vom 10 bis um 14:30. Damit sind wir am Ende vom heutigen Quartierjournal. Ich wiederhole das Bild dann nochmal am Schluss vom heutigen Programm. Am Montagabend hören Sie ausnahmsweise nochmal unsere Pfingstsendung «Musik und Reiseeindrücke aus Kolumbien». Die Musik betrifft im Speziellen Salsa. Wir wiederholen diese Sendung, weil Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht während der Pfingsten verreist sind. Und am Donnerstagabend, dann am 8. können Sie neue Quartiernachrichten auf dieser Welle hören und außerdem die Fortsetzung von Beat Ramseyer seiner Reiseschilderung in fremde Länder. Am Donnerstag beschreibt er Nepal 4 Wochen auf dem Dach der Welt. Was Sie gerade gehört haben, liebe Hörerinnen und Hörer, sind Klang von einer Musikdose gewesen. Sie hören übrigens Radio Riesbach auf 93,0 MHz. Die Musikdose-Platte, das ist eine Platte, die ein Sammler, ein Herr Heinrich Brechbühl, in Steffisburg zusammengetragen hat. Er hat die Musikdose alle erworben und reparieren lassen. Und auf dem Cover habe ich folgende Aufzeichnung gefunden. Ich zitiere: Diese Aufnahme von mechanischen Musikinstrumenten aus drei Jahrhunderten soll uns an die Ingeniosität unserer Vorfahren erinnern und uns daran mahnen, dass das 20. Jahrhundert seine Technologie nur auf den heutigen Stand bringen konnte, weil eine durch Handwerker früherer Generationen gelegte Grundlage bestand. Und weil ein handwerklicher Beruf auch unserem Gässli, den wir heute porträtieren wollen, den Namen gegeben hat, hat es mich gedacht, die Musik passe zu dieser Sendung. Übrigens heisst die Platte «Es war einmal» und so fängt auch unser Porträt an. Ich bin schon gefragt worden, nach welchen Gesichtspunkten und Kriterien ich eigentlich die Strasse auslese und eine Sendung darüber mache. Eine gute Frage, aber eigentlich ist es jedes Mal anders. Ich habe gar keine besonderen Kriterien. Dreiergast zum Beispiel hat folgende Geschichte als Ausgangspunkt. Ich bin kürzlich rückwärts ein bisschen allzu rassig aus einer Tiefgarage rausgefahren. Und vielleicht kennen Sie das Geräusch, wenn irgendein Pfosten beim rechten Kotflügel im Weg steht. So ist es dann auch mir gegangen. Und ich bin, um mal den Schaden ein bisschen abschätzen zu lassen, zu einem Autokarossier beim Kreuzplatz gefahren. Und währenddem ich warten musste, ist mir dann das kleine Gässli aufgefallen. Das Gässli hat mich auch sofort sympathisch gedunkt. Dann Schluss ist festgestanden, das gibt das nächste Strassenporträt. Im Stadtarchiv habe ich zwar zum ersten Mal sozusagen gar nichts gefunden. Kein Zeitungsbericht, keine alten Fotos. Eine Strasse, die offenbar seit über 100 Jahren still vor sich hin träumt. Ein erster Hinweis hat mir das Büchli über die Zürcher Strassen geliefert. 1881 nach einem Beruf von einem ehemaligen Anwohner benannt. Das bestätigt der Alfred Gattani in seinem Buch «Zürich und seine Quartiere». Dort kann man lesen:
Traditionelles Gewerbe prägte das Quartier vor 50 Jahren noch stark. Beim Schmied Mack an der Wildbachstraße wurden Pferde beschlagen und da sprühten noch richtig die Funken vom Amboss. Die Gärtnerei Banik hatte ihre Kulturen längs des Hornbachs, wo sich heute die uniformen Fassaden mehrgeschossiger Wohnhäuser präsentieren. Und an der Drehergasse wohnten tatsächlich, wie das Riesbacher Straßenverzeichnis von 1891 zeigt, zahlreiche Dreher. Einer von ihnen, weitläufig mit mir verwandt und viel später dort zu Haus, war nicht nur Dreher, sondern hieß auch noch so.
Was aber ist ein Dreher? Hätten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das gewusst? Das Interview mit dem Herrn Kobler gibt einen kleinen Einblick in den Beruf des Dreher.
Das ist Radio Riesbach auf 93,0 MHz. Wir sind mitten in unserer Sendung über die Drehergasse. Als ich so den Raster zusammengestellt habe für die Sendung, habe ich einfach gemerkt, die Drehergasse ist so kurz, ich muss da einen anderen Zugang suchen, damit ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ein bisschen interessante Sachen erzählen kann. Und da bin ich dann auf die Idee gekommen, ich könnte ja eigentlich den Beruf Dreher ein bisschen näher vorstellen. Schon deswegen, weil Seefeld, wie Sie alle wissen, lange Zeit eine Hochburg vom Kleingewerbe war. Es hat also auch Dreher gegeben, und zwar auch an der Drehergasse. Ich habe mich also aufgemacht und habe versucht, jemanden zu finden, der diesen Beruf ausübt, habe aber gar nicht recht gewusst, was dieser Beruf überhaupt beinhaltet. Und ich sitze jetzt hier zu Oerlikon, sage und schreibe, bis auf Oerlikon raus habe ich fahren, zum Herrn Josef Kobler. Der Herr Josef Kobler ist Werkstattchef und ich habe seine Adressen bekommen über den CMV, das ist ein Verband der Metallarbeiter. Herr Kobler, Sie sind so liebenswürdig und haben sich sofort bereit erklärt, mir da ein bisschen Auskunft zu geben. Wie sind Sie zu diesem Beruf gekommen? Sind Sie überhaupt in diesem Beruf tätig?
Ja, ich bin immer noch tätig in diesem Beruf. Dazu gekommen bin ich, wir sind zusammengeköckelt an den Sündigen, Kollegen, und haben über die verschiedensten Sachen diskutiert, so auch über Auto und TÜV, und da sind Ventile, sind da natürlich ein wichtiger Punkt bei einem Motor. Und da haben wir einen Kollegen, der bei Saurer geschafft hat. Und der hat so schöne Ventile gezeigt. Und das hat mir imponiert. Und ich habe mich dann erkundigt, wie man zu dem Beruf kommt, um die zu machen. Und da hat mir das erklärt. Und so bin ich, habe ich den Beruf von Dreher dann gelernt.
Also da schon bereits ein Hinweis, was der Beruf beinhaltet. Das hat etwas mit Metallverarbeitung zu tun. Es hat etwas zu tun mit Ventil, wie Sie gesagt haben. Können Sie vielleicht noch ein bisschen genauer umschreiben, was alles unter dem Begriff Dreher geht?
Ja, da kann man, glaube ich, sagen, alles, was rund ist, was muss bearbeitet werden. Speziell schon Metall, aber heute kommt auch Kunststoff und Aluminium so, kommt, zur Bearbeitung. Ja, das wär's. Alles, was rund ist.
Jetzt einmal zu Voraussetzungen von diesem Beruf. Also Sie haben jetzt selber erklärt, wie Sie dazu gekommen sind. Sie haben also ein gewisses Interesse an den Autos gehabt und darum sind Sie dazu gekommen. Braucht es besondere körperliche Voraussetzungen? Braucht es gute Augen? Oder was muss man mitbringen, um den Beruf auszuüben?
Das ist ganz normale oder ganz normale Voraussetzungen braucht das. Und es braucht einfach Interesse an vielleicht handwerkliches Geschick an ein bisschen, was ja heute nicht mehr ganz so wichtig ist, weil ja das sind nicht mehr handbetriebene Maschinen, die modernen Apparate heute, sondern wirklich computergesteuerte Maschinen. Und da geht es mehr ums Knöpfchen drücken als ums Handrädchen drehen.
Das ist also eine Entwicklung, die Sie jetzt in dem Fall mitgemacht haben. Das ist, wo Sie angefangen haben, sehr wahrscheinlich noch nicht so gewesen.
Nein, das ist, da hat man noch, man hat dann noch gesagt, Drehbank. Und da hat man alle Rädchen und alle die Bedienungshebel und Instrumente hat man von Hand müssen bedienen. Heute ist das eben, mit diesen modernen Maschinen ist das, über einen Computer wird das gesteuert und da tut man die Knöpfe, also wie, ja, wie sagt man denn, Tastaturen, über Tastaturen tut man die Maschine bedienen.
Jetzt zu der Ausbildung, wie lange dauert dann so eine Ausbildung?
Die ist hier, ich habe 55 die Lehre gemacht, die ist hier schon 4 Jahre gegangen und geht auch heute noch 4 Jahre. Mhm. Das heisst allerdings heute nicht mehr Dreher, sondern Maschinenoperateur. Aha. Man hat sich da auch der Maschine angepasst und ist jetzt Operateur und nicht mehr den handwerklichen Ausdruck Dreher.
Ja. Und wo lernt man denn das? In einem Betrieb oder in der Schule?
Das lernt man in speziellen Grossbetrieben. Und die haben eigene Lehrwerkstätte und man hat Berufsschule. Selbstverständlich. Und
wie steht es denn mit dem Nachwuchs bei Ihnen in Ihrer Branche? Haben Sie da Mühe oder kommen Sie ring dazu?
Ja, das ist das Problem. Ich habe mir sagen lassen, dass im Kanton Zürich heute 90% der Dreher Ausländer sind. Ja. Und als Vergleich, als ich die Lehre gemacht habe, waren wir 8 Stifte, Dreherstifte, und heute sind im Kreis Zürich, das ist Stadt mit Kirchberg zusammen, ist noch ein Dreher, also ein Maschinenoperateur richtig Dreher, ausgebildet worden.
Also da auch eine rechte Umstrukturierung. Ist es dann ein besonders strenger Beruf oder ist es ist doch ein super Beruf? Also man sagt immer, die Ausländer machen bei uns eigentlich eher so die dreckigere Arbeit.
Ja, es ist so sauber ist es auch wieder nicht. Aha. Weil das Material, das man ja bearbeitet, das ist auch, das ist immer noch Stahl.
Ja.
Und, aber es ist ein attraktiver Beruf, wenn man all die Maschinen und das Bedienungselement anschaut, wo man da kann, mit der wo man kann arbeiten kann. Aber ich weiß auch nicht, was da, an was das liegt. Ist das einfach der Trend von der Schweizer, dass wenn wenn sie die Lehre fertig haben, wollen weiter in die Schule, wollen in die Arbeitsvorbereitung mehr, weil das bringt mehr. Da hat vielleicht auch einen Zusammenhang mit der Maschinenindustrie, die ganze Abteilungen schließt. Mal ein bisschen auf diesen Aspekt raus, oder? Dass die jungen Leute eh etwas Sicheres wollen lernen. Das ist eigentlich schlimm, oder? Dass der Nachwuchs fehlt oder dass man eben auf Ausländer angewiesen ist.
Ist dann die Arbeitsvorbereitung, die Sie vorher angesprochen haben, ist die einfach an und für sich der interessantere Teil?
Ja, ich glaube schon, dass das ein bisschen mit dem zusammenhängt. Dass es einfach noch vielseitiger dann ist, wenn man in die Arbeitsvorbereitung hineinkommt. Und selbstverständlich auch wieder besser zahlt. Es ist ja, weniger streng, selbstverständlich.
Wie lange arbeitet man dann als Maschinenoperateur? Was sind da so die üblichen Arbeitszeiten?
In der Maschinenindustrie haben wir jetzt 40 Stunden Woche. Und das soll jetzt noch etwa 3-4 Jahre sicher so bleiben.
Also von dem her ist das noch menschlich,
ja,
oder?
Ja.
Es gibt Schlimmeres.
Und Samstag, Sonntag frei.
Ja. Sie haben auch ein bisschen angetönt wegen der Entlöhnung. Also als in der AWO verdient man mehr, aber ist der Maschinenoperateur, wenn man so einfach, sagen wir, so ein bisschen quer schaut, ist es eher ein rechtsalter Beruf oder ein unterzahlter Beruf?
Nein, es ist ein rechtsalter Beruf. Mhm. Weil es wird gleich ziemlich viel verlangt. Es ist ein anspruchsvoller Beruf so, und das wird schon richtig gezahlt. Von also dem her.
Von dem her eigentlich schade, dass, wie Sie auch angetönt haben, nicht mehr junge Leute sich melden, ja, für den Beruf. Jetzt, wenn man Interesse hätte, sich zu melden, wo tut man sich da anwenden?
Jede grosse Firma hat Lehrabteilungen und die sind, glaube ich, froh, wenn man sich dort direkt melden tut.
Oder sonst via Verband?
Oder via Verband, wie
zu Ihnen kommen.
Klar. Oder Berufsschule, so.
Radio Riesbach, 93,0 MHz, das war ein Interview mit dem Herrn Kobler. Freut mich weiter erzählen, hören Sie ein paar Klänge von unserer Musikdosenplatte.
Auf einem alten Plan von 1865 habe ich dann gesehen, dass die Dreagasse schon existiert hat, allerdings unter dem Namen Malergasse. Warum der Name auf Dreagasse geändert worden ist, hat mir niemand genau erklären können, weil, wie schon gesagt, im Archiv kein Material vorhanden ist. Strassennamenbüchli sagt im Vorwort zur Namensgebung der Zürcher Strasse ein Zitat:
Die offizielle Bezeichnung von Strassen erfolgte in der Regel erst mit der Anbringung von Straßentafeln, der Publikation eines Straßen- und Häuserverzeichnisses oder schließlich mit der Einführung der Polizeinummern, das heißt der heute üblichen Hausnummerierung innerhalb eines Straßenzuges. Diese Polizeinummern wurden in der Altstadt erst 1863-65 in den damaligen Ausgemeinden in den 1870er und 80er Jahren und in den 1934 eingemeindeten Vororten zum Teil erst mit der Eingemeindung eingeführt. Solange die Besiedlung noch locker war, genügten für die Orientierung die Quartierbezeichnungen und die Hausnamen oder die Assekuranznummern, die Nummern der Gebäudeversicherung. In der Regel erfolgte die Namengebung durch Beschluss des Gemeinde- bzw. Stadtrates, wobei man sich zuweilen auf eine vorberatende Kommission, zum Beispiel die Baukommission, stützte. In der Stadt wurde die Vorbereitung der Straßenbenennung 1892 ebenfalls einer Kommission übertragen, die nun seit 1907 als ständige Kommission für Straßenbenennungen amtet, die sich aus Vertretern der beteiligten Ämter und aus Privatleuten zusammensetzt und vom Polizeivorstand präsidiert wird.
Stichwort 1892 ist gefallen. Ein Jahr später sind etliche Gemeinden rund um Zürich der Stadt angegliedert worden. Nicole, du bist den Gründen angegangen, warum Zürich überhaupt hat wollen, Aussengemeinden zu einer grossen Gemeinde zusammenschliessen. Was hast du herausgefunden?
Ja, also bevor wir genauer auf die Gründe eingehen, möchte ich zuerst mal kurz sagen, was die Stadtvereinigung überhaupt war. Und zwar sind da, wie es der Name schon sagt, zwei Gebiete vereint, also zusammengeschlossen worden. Das war einerseits das ursprüngliche Stadtgebiet selber gewesen, also die beiden Teile links und rechts von der Limmat, das heutige Gebiet um das Fraumünster und den St. Peter und den Lindenhof, und rechts von der Limmat alles um das Grossmünster und die Wasserkirche, also etwas heutige Ober- und Niederdorf. Andererseits hat es rund um den Stadtkern herum schon einzelne Gemeinden gegeben, die sogenannten Ausgemeinden. Und 11 von diesen Ausgemeinden, unter anderem eben auch Riesbach, sind bei der ersten Stadtvereinigung von 1893 mit dem Stadtgebiet zusammengeschlossen worden. Die 11 Gemeinden von der ersten Stadtvereinigung, die von der ersten Stadtvereinigung betroffen waren, das sind so die engsten um den Stadtkern herum gewesen, von Wollishofen über die Enge, Wiedeke, Ausserseil und einen an der Limmat von Wipkingen über Unter- und Oberstrasse, Fluntern, Hottingen und Hirslanden bis Friesbach. Flächenmässig ist Stadtgebiet das etwa 30 Mal grösser geworden. Das soll eine Vergrösserung für die politische Organisation und die Infrastruktur, aber auch für die Wohnverhältnisse der ursprünglichen Ausgemeindebewohner massive Folgen gehabt hat, kann man sich ja leicht vorstellen. Bevor wir aber weiter auf die Bedeutung der Stadtvereinigung für ein Quartier wie Riesbach eingehen, wäre es noch interessant, einen Blick in die Geschichte zu werfen und zu schauen, warum die Zürcher von dort mal überhaupt das Bedürfnis hatten, sich so enorm zu vergrössern. Die Struktur der Stadt Zürich im Mittelalter hat eigentlich schon Grundstein gelegt für das, was dann etwa 500 Jahre später passiert ist. Dort hat man nämlich die Stadt, also wie gesagt, das Gebiet rechts und links von der Limmat bloß, mit Wall und Mauern umgeben. Und in diesem geschützten Stadtkern haben die Leute auf dem Markt handwerkliche Gegenstände und Landwirtschaftsprodukte austauscht. Die Zürcher Bürger von dortmals waren also noch Bauern und Handwerker gewesen. Zürich hat allerdings hier schon eine günstige Verkehrslage gehabt. Sie ist nämlich an der Kreuzung von der Nord-Süd- und West-Ost-Verbindung gelegen. Und außerdem sind dort auch die Strassen vom Gotthard und der Bündnerpass durchgegangen. Vor allem die Handwerker und Kaufleute sind dadurch immer reicher geworden und haben auch politisch an die Macht gekommen. Mit der Gründung der Zünfte, wo sich die Handwerker und die Händler zur Wahrung von ihren Interessen zusammengeschlossen haben, ist das auch möglich gewesen. Jetzt möchte ich Sie zuerst aber noch mit einem weiteren Stück von unseren Musikdosenklängen ein bisschen in die Geschichte zurückversetzen. Die Entwicklung der Stadt Zürich darum erwähnt, weil es nebst dem Guten, das sie geleistet haben, leider auch ein Beispiel geben, dass eine Bevölkerungsschicht, die plötzlich viel Macht bekommt, die Macht eben auch ausnützt, um andere Bevölkerungsschichten gegen sie ausspielen. Konkret heisst das, die Zünfte haben die Handwerker in der Stadt vor einem wildwuchernden Konkurrenzkampf geschützt und Sachen wie das Angestelltenverhältnis zwischen Lehrling und Meister geregelt. Bis ins 17. oder 18. Jahrhundert haben sie aber die Landbevölkerung, also die Bauern rund um die Stadt Zürich herum, total vom Leben in der Stadt ausgeschlossen. Ein Bauer von einer Aussengemeinde hat zum Beispiel nicht einmal ein geerbtes Haus in der Stadt behalten. Ende 18. Jahrhundert ist allerdings von Frankreich her wieder ein bisschen frischer Wind gekommen. Die Französische Revolution hat Gedanken von Freiheit, Gleichheit und Menschenrecht verbreitet, und der Bürger von der Stadt Zürich ist langsam zu eng geworden in ihren festen Stadtmauern. Darum hat man 1833 beschlossen, sich von dieser Einengung zu befreien und hat die Stadtmauern abgerissen. In einer Festschrift von 1943 zum 50-jährigen Jubiläum von der ersten Stadtvereinigung steht so schön, dass endlich wieder Licht und Sonne in die Stadt hineinscheinen können und die Bevölkerung durch das auch etwas wie eine geistige Befreiung erlebt hat. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, und damit kommen wir jetzt zu unserem Datum von 1893, der ersten Stadtvereinigung, auch schon viel näher. In dieser Zeit also ist die Industrialisierung immer weiter vorgeschritten. Was heisst das also konkret? Es hat neue Industriebetriebe gegeben, die viele Arbeitsplätze geschaffen haben. Die Bevölkerung vom Land hat sich also immer mehr auf die Stadtnähe konzentriert. Ein Teil der Städter hat umgekehrt den freien Raum, der hier noch war, zwischen den ehemaligen Stadtmauern und den ersten Aussengemeinden, als ungeheure Chance zur Vergrösserung und Weiterentwicklung vom Handelsplatz Zürich gesehen. Ruckzuck muss das Strassennetz ausgebaut und Wohnhäuser aus dem Boden geschossen sein. Und gleich mal ist die Grünfläche zwischen Stadt und Gemeinde zugebaut gewesen. Interessanterweise hat man hier schon von einer möglichen Wohnungsnot geredet für die vielen neuen Industriearbeiter, die in die Stadt gekommen sind. Der Wunsch von einer politischen Vereinigung von diesem neu zusammengewachsenen Gebiet ist immer brisanter geworden. Gründe hat es allerdings recht viele verschiedene gegeben. Die erste Aussengemeinde, die zu Zürich wollte gehören, war Ausserseil. In den einzelnen Aussengemeinden sind offenbar die sozialen Schichten recht stark voneinander getrennt gewesen. Und zu Ausserseil hat eine ärmere Bevölkerungsschicht gelebt, die nicht so viel Steuern konnte zahlen. Gleichzeitig hat es dort aber mehr Einwohner gehabt als im Stadtgebiet selber. Das heisst also, dass die Ausserseiler eine grosse Infrastruktur hätten sollen aufrechterhalten mit wenig Geld. Sie haben tatsächlich zu wenig Geld gehabt und sind dringend darauf angewiesen gewesen, dass 1891 von der Stadt aufgenommen werden und finanziell unterstützt. Ein zweites Quartier, logischerweise Riesbach, das ich anschauen möchte, hat die ganze Sache etwas anders gesehen. Im Seefeld haben sich nämlich wohlhabendere Leute angesiedelt. Geld war also genug und die Gemeinde hatte auch eine gut funktionierende politische Struktur gehabt. Trotzdem hat sie sich, mit ein paar Widerständen schlussendlich für eine Vereinigung entschieden und so das Interesse von der ganzen Stadtentwicklung wichtiger angeschaut als die eigene Gemeinde selber. Riesbach hat aber auch schon gewisse Verbindungen gehabt mit der Stadt und dem gegenüberliegenden Seeufer. 1882 sind nämlich schon die Gehanlagen vom Zürichhorn bis über auf Wollishofen gebaut worden. Und im gleichen Jahr hat das erste Rösslitram den Tiefenbrunnen mit dem Stadtzentrum verbunden. Außerdem liegt Riesbach an der Linie Zürich-Meiler-Rapperschwil, die 1894 eröffnet worden ist. Nach all diesen vielen Jahreszahlen und durchaus positiv klingenden Veränderungen von der Stadtvereinigung möchte ich mit ein paar Gedanken aus dem Artikel zum 50-jährigen Jubiläum von der Stadtvereinigung daraus aufhören, die zeigen, dass man 1943 schon mit einer gewissen Skepsis und auch Angst für die Zukunft auf das Ereignis zurückgeschaut hat.
Ich zitiere: Auf einem Rundgang durch die Vororte von Altzürich kann sich heute der Fremde, der vor 50 oder mehr Jahren durchreiste, einen Ferienaufenthalt hier verbrachte oder seinen Studienoblag, nur mit Mühe zurechtfinden. Aus einst bäuerlichen Siedlungen sind geschäftige Industrieorte, stark überbaute Vorstädte oder grün durchzogene Villenviertel geworden. Als Zeugen vergangener Zeiten haben sich hinter mächtigen Bäumen und bunten Blumengärten versteckt, noch einzelne Bauernhöfe erhalten. Vielfach ist der landwirtschaftliche Betrieb verschwunden. Die Scheunen und Schöpfe sind in Garagen umgewandelt. Von dem früher ausgedehnten Grundbesitz wurde Stück um Stück zu Bauzwecken verkauft. Und die Nachkommen der alteingesessenen Bauernfamilien sind längst durch Kaufleute, Beamte, Akademiker oder Politiker tätig. Wo noch alte Dorfkerne mit stillen Kirchlein, unglaublich kleinen Schulhäuschen, originellen Riegelbauten und verträumten Winkeln übrig geblieben sind, muss abgewartet werden, ob das Idyll nach den Wünschen des Heimatschutzes weiter bestehen darf oder ob es den Forderungen der Großstadt mit Verkehr, Hygiene und nicht zuletzt der Wohnungsnot bald weichen muss, um für groß angelegte Straßenzüge oder 100 Seelenhäuser Raum zu schaffen.
In diesem Artikel wird weitergeredet von rauchen Eingriffen in Stadtbild durch Abbruch und Bagger, Zerstörung von alten Werten, Sünden von der Architektur mit fremden Experimenten während und nach der Spekulationsperiode. Was sich vor all dem bewahrheitet hat und was nicht, das müssen wir hier, glaube ich, nicht erzählen. Unsere aktuellen Probleme von der Stadt und den Gang durch die Stadt geben Antwort genug.
Radio Riesbach auf 93,0 MHz mit der Sendung Porträt von einer Quartierstrasse von der Dreiergasse. Jetzt aber endlich zurück zum Kreuzplatz, zurück zu unserer Drehergasse. Wenn man durch das Gässli läuft, so kommt man sich vor, als ob man ein Tourist in ein fremdes Dorf kommt. Man wird sofort als nicht dazugehörig erkannt. Das ist nicht unfreundlich gemeint, aber verständlich, wenn man sich vorstellt, dass das ein Gast ist von, ja, sicher nicht mehr wie 50 Meter Länge. Nicht durchgehend, Privatstrasse und mit einem Fahrverbot belegt. Der Eingang zu Gast bildet zwei Häuser, wo allerdings ihren Eingang an der Feldeckstrasse haben und damit gar nicht mehr zur Drehergasse zählen. Zwei Häuser links, zwei Häuser rechts, voilà, das ist Drehergasse. In einem von diesen Häusern, oder besser gesagt Häusli, wohnt Frau Bachmann und ich hatte die Gelegenheit, mich mit ihr ein wenig zu unterhalten. Hören Sie jetzt das Interview.
Hier an der Drehergasse 5 bei der Frau Bachmann. Sie hat mich empfangen in ihrem schnuckigen alten Häusli. Es ist eines von diesen vier Häusli, die zur Drehergasse gehören. Frau Bachmann, am Telefon haben Sie mir erzählt, dass Sie schon hier geboren sind. Das heisst, Sie wohnen seit wie vielen Jahren hier?
Ja, mit Unterbrüchen natürlich. Ich bin geboren 1914, bevor der Krieg angefangen hat.
Und dann sind Sie dann wieder weggezogen, wenn Sie sagen, wie Unterbrüche?
Im 1927 ist uns der Platz zu klein geworden, weil die Familie hat dann unterdessen 5 Personen gehabt. Da sind wir an der Furchstrasse gezügelt, in eine grössere Wohnung. Meine Großmutter war allein da gewesen. Und wo sie nicht mehr können, allein sein konnte, ist die Familie wieder an die Drehergasse gekommen. Aber dort bin ich dann nach Basel 7 Jahre.
Aha. Und wann sind Sie wieder definitiv?
Im 47.
Also das ist jetzt doch auch wieder recht eine lange Zeit. Das sind
40 und jetzt haben wir 89.
Ja.
Das sind 42.
42 Jahre. Ja. Also wenn Sie sagen, Sie sind an der Vorstrasse gezügelt, sind Sie auch im Quartier geblieben?
Ja, es ist natürlich Kreis 7.
Ja, an Vorstrasse weiter
oben. Ja, ist Kreis 7.
Ja. Aber doch.
Also aber in doch in der Gegend.
Hat sie sich speziell dort angezogen?
Nein.
Ist das Zufall
gewesen? Ja, nein, auch nicht Zufall. Mein Papa war Baumeister und hat das Haus gebaut. Da haben wir dort eine Wohnung gehabt.
Drehergasse, wir haben es angetönt, ein kleines Gässli. Die Häuser sehen eigentlich aus, wie wenn sie sich nicht verändert hätten. Ist das so? Oder haben Sie Veränderungen können feststellen?
Nein, die Häuser sind immer gleich. Also auswendig. Inwendig hat man allerlei müssen machen lassen, aber auswendig sind sie gleich. Ganz genau gleich.
Was man nicht sieht, wenn man durchläuft an der Strössli, das ist, dass die meisten Häuser eigentlich ein Gärtchen hinten raus haben, das zum Teil auch Anbauten hat. Auch Sie haben im Garten hinten raus einen kleinen Anbau gemacht, habe ich gesehen. Kann man den Garten geniessen?
Geniessen?
Ja,
die im Parterre geniessen den.
Aha, also es ist relativ ruhig, um da hinten ein
bisschen zu und auch draußen sitzen und den Garten machen. Und
42 Jahre, sagen Sie, was schätzen Sie eigentlich am Quartier Riesbach?
Dass es noch einigermaßen ein Wohnquartier ist.
Ja.
Einigermaßen. Die Seefeldstrasse ist nicht mehr so was früher. Aber das Schulhaus, da der Mühlebach, existiert noch, wo ich auch in der Schule bin.
Ja, was?
Ja. Dann Seefeld, Münchhalden. Es ist also ein Wohnquartier noch.
Ja. Und sonst so in der nächsten Umgebung, haben Sie Veränderungen, die Ihnen wehgetan haben oder wo Sie begrüßt haben vielleicht auch?
Ja, der Kreuzplatz. Der Kreuzplatz ist natürlich ganz geändert worden, aber dafür haben wir die Läden nicht.
Eben, das war früher nicht so gewesen.
Wohl, aber man hat dann dort noch kleine Läden gehabt.
Ja, also mein Mann ist auch da am Kreuzplatz aufgewachsen und er mag sich noch erinnern, dass...
Am Brünker.
Ja, genau. Und das Haus zum Ochsen heute.
Zum Ochsen, wo der Durchgang war.
Ja, genau. Ja. Und dass er Posten mal da war, wo heute LVZ ist.
Das weiss ich nicht.
Mögen Sie sich nicht erinnern?
Nein.
Wenn es so eine kleine Strasse ist, dann ist ja in letzter Zeit auch wieder aufgekommen, dass man so zu Morgen macht von aussen oder dass man mal zusammen miteinander Nacht isst. Vor allem muss man wissen, es ist ja keine Durchgangsstrasse, also es ist eine Privatstrasse, haben sie mir gesagt.
Ja.
Ist das auch der Fall? Machen die das?
Nein, das machen wir nicht mehr. Früher sind wir noch ein bisschen zusammengekommen, das heisst mehr Kind.
Ja.
Aber jetzt ist das verloren gegangen.
Und Frau Bachmann, Sie haben gesagt, Sie sind da unten ins Müllenbach-Schulhaus in der Schule. Wie ist das? Mögen Sie sich noch ein bisschen erinnern an die Schulzeit?
Ja, ich mag mich sehr gut erinnern.
Haben Sie so irgendwelche speziellen Erinnerungen, also etwas, wo Ihnen einfach geblieben ist über all die Jahre?
Ja, der erste Lehrer, der Herr Hager, das war ganz ein strenger Lehrer, noch nach Altem.
Wenn Sie sagen, er war ein strenger Lehrer, haben Sie dann besonders darunter gelitten?
Nein, aber einfach, wenn man als Gegensatz, wenn man heute Lehrer hat,
ja,
ist er einfach sehr streng gewesen.
Ja, es gibt ja Leute, die meinen oder glauben, dass die Gang eigentlich auch nicht schlecht, wenn man zu einem strengen Lehrer in die Schule hätte müssen. Man hätte es dann nachher später im Leben dafür ein bisschen weniger.
Ja, und das ist halt so, früher hat man sowieso den Lehrer als Autorität angeschaut.
Ja, genau.
Und hat einfach nicht kritisiert. Er war so, wenn er war.
Die Schulzeit liegt sehr, sehr lang zurück. Haben Sie dann noch Kolleginnen und Kollegen, die Sie kennen und die Sie treffen?
Ja, wir kommen hier und da mal zusammen, vielleicht ein bis zweimal im Jahr, aber nur etwa noch 8. Die anderen sind einfach auswärts.
Und dann, was sind das Schulerinnerungen, die da austauschen?
Ja, dann weiss jedes weiss wieder etwas.
Gibt es einen besonderen Streich, den ihr damals als Kind noch gemacht habt?
Hauptsächlich die vom Seefeld. Ich bin jetzt da schon ein bisschen weg vom Seefeld.
So zusammengekommen, Frau Bachmann, wie Sie gesagt haben, da kann man viel lachen, viel erzählen, viel zurückschauen in die Jugend. Sind Sie froh um die Zusammenkünfte? Wissen Sie das?
Ja, ich gehe sehr gern.
Sie sagen, zweimal im Jahr ist ungefähr natürlich nicht so viel. Ja. Machen die dann da auch Ausflüge oder sind Sie einfach sonst?
Nein, wir gehen zum Mittagessen miteinander. Und nachher geht jedes wieder heim.
Ja. Sie haben ja gesagt, Sie haben eine Tochter noch im Haus. Das gibt Ihnen auch sehr viele Bezugspunkte. Und ich wünsche Ihnen, Frau Bachmann, noch recht schöne Jahr da an der Dreherstrasse und danke Ihnen vielmals für das
Das war also das Interview mit der Frau Bachmann von der Drehergasse 5. Nicht nur die Tochter wohnt im gleichen Haus. Gerade als wir das Interview fertig hatten, ist ein Enkel, ungefähr 14, reingestürmt und hat dringend etwas aus dem Küchenkasten von seiner Großmutter gebraucht, weil er mitten am Kochen war. Ein schönes Beispiel, wo Jung und Alt zusammen unter einem Dach lebt. Allerdings ist das dort nicht schwer, denn die Grossmami hat sozusagen wie im Bernbiet ein Stöckli, das heisst eine eigene Wohnung. Weniger idyllisch ist der Ausblick aus dem Wohnzimmerfenster von der Frau Bachmann über zum Nachbarhaus, über zur Drehergasse 1. Eingeschlagene Fensterscheiben, abgerissene Vorhänge, ein Plachen auf dem Dach soll den Regen abhalten oder vielleicht auch die Ziegel vor dem Abfallen. Rund ums Haus nichts als Unkraut, wo wuchert, verfaulte Bretter. Ein trostloser Anblick und keine Erklärung warum. Das Haus gehört dem Herrn René Neuburger. Es ist schon lange unbewohnt und seit Jahren verlottert, sehr zum Ärger der Anwohner, die doch von allerlei Ungeziefer belästigt worden sind. Ich kann schlecht verstehen, warum solche Häuser an so einer wunderbaren Wohnlage ohne Verkehr, ohne Lärm und doch mitten in der Stadt, nahe bei Tram und Einkaufsmöglichkeiten, als ein Weg verlottert gelassen werden. Wie viele Leute, die heute in der Stadt an einer Durchgangsstrasse wohnen, können zum Beispiel ihre Fenster gar nicht mehr auftun oder sie haben zwar einen Balkon, können aber nicht mehr benutzen und wären froh, sie fänden so eine gute Wohnlage. Aber eben, da wären wir in einer Diskussion um Wohnungsnot oder Bodenrecht. Beides heisse Eisen und heute nicht das Thema von unserer Sendung. Ein weiterer Hinweis, warum Drehergasse früher normaler Gas geheissen hat, liefert Pläne, genaue Baupläne von diesen Häusern. Das erste ist 1864 gestellt worden und hat einem Malermeister Vogel gehört. Nebst dem Wohnhaus hat der Besitzer auch gerade noch seine eigene Werkstatt bauen lassen. Ein weiterer Handwerker, ein Drechsler, hat Wohnhaus und Werkstatt gebaut und der Inhaber von einer Holzhandlung hat im damaligen Garten von Herrn Theiler einen Schuppen für die Lagerung von seinem Holz aufstellen wollen. Übrigens noch ein anderer lustiger Hinweis zu dem Thema. Es gibt noch ein Haus. Nein, ich muss es anders sagen. Es gibt noch eine Malengasse im Stadtkreis 1. Auch natürlich wieder nach Handwerker benannt. Aber die Seppgasse ist also noch kleiner wie die, die wir heute beschrieben haben. Die umfasst gerade nur noch ein einziges Haus. Wir haben es schon gehört und man sieht, dass zum Teil heute noch das Gewerbe hat im Seefeld eine lange Tradition. Diese Tradition führt an der Drehergasse, die Wäscherei und Kletterei Huber und Company weiter. Eine Münsterchronik sagt 1889 Folgendes zu dem Zweig.
In der Lohnwäscherei und Kletterei spielt der handwerksmäßige Kleinbetrieb heute noch die Hauptrolle und es gibt gegenwärtig eine große Zahl von Geschäften, in denen nur einige wenige Arbeiterinnen tätig sind. Neben diesen kleinen Geschäften ist im Jahre 1877 in Riesbach zwischen der Kreuzstraße und Weierstraße auch ein großes entstanden, nämlich die Dampfwäscherei Seefeld von A. Nüscheler. Dieses Geschäft beschäftigt gegenwärtig 40 bis 50 Personen. Die erforderliche Dampfkraft wird von einer 15-pferdigen Dampfmaschine geliefert. Nach und nach wurden in diesem Etablissement folgende Geschäftszweige eingeführt, welche gegenwärtig betrieben werden. Wochen- und Schnellwäsche für Hotels und Familien. Die Wäsche wird in Waschmaschinen, die nach dem neuesten System gebaut sind und eine rasche und äußerst schonende Behandlung zusichern, gewaschen, in Zentrifugalschwingmaschinen ausgeschwungen und je nach Umständen im Freien oder in einem mit Dampf verhitzten Trockenraum getrocknet. In der Sommerszeit beläuft sich der Umsatz auf ungefähr 14 Zentner Wäsche pro Tag. Für die verschiedenen Operationen des Waschens und zur Kesselspeisung werden im Jahr durchschnittlich 12.000 Kubikmeter Wasser verbraucht. Als besondere Spezialität wird das Ausrüsten von Neuwäsche, namentlich von neuen Herrenhemden für Lingeriegeschäfte betrieben. Besondere Vorrichtungen mit Spannrahmen dienen zum Apprettieren von Vorhängen.